Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bei Folge 44 angekommen und nehmen auf am Donnerstag, den 9. April um 21 Uhr abends. Diese Woche sind wir wiederum zu zweit. Maximilian ist bekanntlich in Miami und er hat einen wichtigen geschäftlichen Termin und kann deshalb nicht mit dabei sein. Haben wir vollstes Verständnis. Wir hoffen natürlich, dass wir in einer Woche dann wieder endlich zu dritt sind. Genau. Guy, du hast letzte Woche gefehlt. Was war bei dir los?
Ja, bei mir war es kein geschäftlicher Termin, muss ich sagen. Es war aber ein wichtiges Familienereignis, wo ich natürlich dabei sein wollte. Und das war mir definitiv wichtiger, als eine Episode Burnrate mit dir und Maximilian aufzunehmen. Mein erster Sohn ist auf die Welt gekommen und das hat halt vor allem Vorrang. Und ich hoffe, dass das unsere Hörer auch verstehen und mir das verzeihen. Ja, du und Maximilian, ihr habt ja den Podcast gerockt. Ich habe den natürlich nach dem Schnitt gehört und muss sagen, das war wirklich eine tolle Episode, auch ohne mich.
Vielen Dank, herzliche Gratulation zum Sohnemann. Ich hoffe, er ist gesund und der Mama geht's gut. Du hast ein bisschen Augenringe, sehe ich, aber das ist normal. Viel Spaß in den nächsten 6 Monaten. Ich habe das 2-mal erlebt. Gehört dazu. Genau. Mit was werden wir uns heute denn beschäftigen, Guy?
Ja, nach den News gehen wir heute im Schwerpunktthema, und wie könnte es auch anders sein in dieser Woche, auf die neuen US-Zölle gegen die Schweiz ein. Danach gehen wir in der Hörerfrage auf die verschiedenen Investorentypen ein und zum Schluss beleuchten wir die Finanzierungsrunde von Fruitful AI.
Sehr gut, wir starten den heutigen Podcast wieder einmal mit einer News aus dem Schweizer Startup-Ökosystem. Taylor, das Zürcher Fintech von Patrick Stäuble, den wir in unserer Episode 10 in einem Gründerinterview zu Gast hatten, hat einen weiteren großen Schritt Richtung europäische Marktführerschaft gemacht. Sie übernehmen die Factoring-Sparte der Grenke AG.
Ja, das ist ein echter Paukenschlag. Taylor hat bereits letzten Mai mit der Übernahme der deutschen Plattform Credit Shelf große News geschrieben. Jetzt kommt der nächste strategische Schritt. Diesmal übernehmen sie die ganze Factoring-Sparte der Grenke AG. Der deutsche Finanzdienstleister ist auf Leasing und Factoring spezialisiert und zählt mehr als 2000 Mitarbeitende. Das Factoring-Volumen im 2024 belief sich auf rund 1 Milliarde Euro.
Ja, das ist eine massive Akzeleration. Zunächst gehen die Ländergesellschaften der Grenke AG in Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen und Ungarn an Taylor. Die Übernahmen der Geschäfte in Deutschland und Ungarn stehen allerdings noch unter behördlichem Vorbehalt. Der Wettbewerbsbehörde sollen aber auch noch im 2025 vollzogen werden. Mittelfristig werden auch die übrigen Länder, in der die Grenke AG tätig ist, darunter Italien, Portugal, in Taylor integriert werden.
Ja, vielleicht noch etwas zum Hintergrund der Transaktion. Wieso hat diese stattgefunden? Das Board und die Geschäftsleitung von Grenke haben sich strategisch dazu entschieden, sich aus dem Factoring-Geschäft zurückzuziehen und sich künftig nur noch auf das Leasing zu konzentrieren. Das ist für Taylor natürlich eine riesige Chance. Sie beginnen nicht bei Null in den neuen Märkten, sondern sie können eine etablierte Struktur übernehmen, um die europäische Skalierung wesentlich zu beschleunigen.
Das passt perfekt zur bisherigen Entwicklung von Taylor, muss man sagen. Seit Juni 2023 bietet das Unternehmen bereits Factoring-Produkte an, auch in Partnerschaft mit Grenke, die sie jetzt übernehmen und ein eigenes Geschäftsfeld daraus bauen, und das direkt europaweit. Mit der Übernahme will Taylor gemäß dem CEO Patrick künftig mehr als die Hälfte des europäischen KMU-Marktes abdecken. Über 15 Millionen Unternehmen wollen sie künftig erreichen.
Ja, und das bei einer solchen Transaktion auch bemerkenswert ist, denn ein Scale-up, ein Firmenzweig einer etablierten Firma übernimmt. Für diese Übernahme wurde keine Kapitalerhöhung geraised, es war kein Kapital nötig. Taylor scheint also finanziell stabil zu sein und aus eigener Kraft wachsen zu können und eben solche Transaktionen umsetzen zu können.
Ja, Bottomline, ein großer Schritt für Taylor und ein Signal, wie stark sich der Markt für digitale KMU-Finanzierungen konsolidiert und professionalisiert. Wir sind gespannt, welche Akquisitionen als nächstes anstehen. Das war laut Taylor nämlich noch lange nicht alles fürs 2025. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Kommen wir zur zweiten News. Wir schauen nach Berlin, wo das Greentech-Unicorn Enpal gerade eine fette Runde von 110 Millionen Euro eingesammelt hat. trotz Marktschwäche mit dabei Größen wie Softbank und TPG. Guy, was ist da los?
Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Mit Trumps Politik und seinem Anti-Green und Wokismus hat sich der Green-Tech-Hype erstmal stark abgekühlt. Und genau in diesem Umfeld gelingt es Empal, jetzt einen echten Coup zu landen. Nach einem durchwachsenen Jahr 2024 mit Umsatzrückgang und über 100 Millionen Euro Investitionen in den Umbau zeigen sie, we're back. Wir sind zurück und zwar als Komplettanbieter für grüne Energie im Eigenheim.
Ja, nicht nur das, sie melden gleich einen Rekordumsatz zum Jahresstart und einen positiven EBIT. Das ist ein starkes Signal an den Markt, vor allem wenn man bedenkt, dass Wärmepumpenabsätze in Deutschland letztes Jahr um 46% eingebrochen sind. Enpal scheint sich da regelrecht gegen den Branchentrend zu stemmen. Also raus aus der Solarnische, rein ins Plattformspiel.
Ganz genau. Enpal verkauft jetzt nicht nur Solaranlagen, sondern auch Wärmepumpen, Batteriespeicher, smarte Meter und sogar Energiemanagement-Tools. Ziel ist es, den gesamten Energiebedarf von Einfamilienhäusern zu steuern. Am besten komplett alles über Enpal.
Ja, das ist auch eine Antwort auf die Umsatzstelle 2024. Da lag man bei 860 Millionen Euro, 5% unter Vorjahr. Die Bewertung der aktuellen Runde ging leicht runter von 2,3 auf 2,2 Milliarden. Aber mit dieser Neupositionierung könnte Enpal wieder an Fahrt aufnehmen. Und jetzt ist die große Frage, was passiert mit dem Geld? 110 Millionen klingt gut, aber reicht das, Guy?
Das ist eine gute Frage. Die 110 Millionen, das sind nur ein Teil des Pakets. Enpal hat sich insgesamt 1,1 Milliarden Euro an Kapital zugesichert, vor allem für ABS-Modelle, also Asset-Backed Securities. Das heißt, sie bündeln die Einnahmen aus ihren Miet- und Leasingverträgen und verkaufen sie an Investoren weiter. Also sehr amerikanisch gedacht.
Ja, und im Gegensatz zu Wettbewerben wie 1,5 Grad, die eher Akquisitionen machen und so wachsen, setzt Enpal auf ein organisches Wachstum mit eigenen Vertriebs- und Installationsteams. Das ist zwar langsamer, aber potenziell nachhaltiger. Fazit: Der Green Tech Hype mag durch sein, zumindest vorübergehend, aber Enpal zeigt, dass man mit Fokus, Kapital und cleverem Repositioning auch in einem schwierigen Markt wachsen kann. Kommen wir zur dritten News. Wir werfen einen Blick nach Boston, wo an der Harvard Business School eine spannende Initiative gestartet wurde. 2025 Ventures, ein von Studenten initiierter Venture Capital Fund, der in die Startups ihrer Kommilitonen investiert. Guy, was steckt dahinter?
Ja, es sind 7 HBS-Studenten, die haben fast $1 Million gesammelt, um ihre Geschäftsideen in ihrer eigenen Klasse voranzutreiben und in diese zu investieren. Das zeigt nicht nur das Vertrauen in das Potenzial ihrer Kommilitonen und Kommilitoninnen, sondern auch den Wunsch, aktiv am unternehmerischen Ökosystem teilzunehmen.
Ja, der Trend ist ja nicht neu. Ähnliche Fonds wurden bereits an der Stanford Graduate School of Business und der UC Berkeley Haas School of Business ins Leben gerufen. Es geht darum, die Einstiegshürden für Venture Investments zu senken und den Zugang zu Kapital innerhalb des eigenen Netzwerks zu erleichtern. Welche Rolle spielen dabei die Summen, die investiert werden?
Ja, die Summen, die sie investieren, die sind zwischen 10.000 und 50.000 Dollar pro Startup, also eigentlich nicht wahnsinnig viel, also spielen nicht eine große Rolle. Das Startup, in das sie investieren, das muss aber mindestens 500.000 US-Dollar unter der Führung eines Instis, also eines VCs, einsammeln. Es geht hier wirklich viel mehr um den Aufbau von Netzwerken und das Sammeln von Investmenterfahrungen. Zudem finde ich es interessant, dass solche Fonds oft von erfahrenen VC-Profis beraten werden. Bei 2025 Ventures sind das nicht kleinere Namen als Lightspeed Venture Partners und Andreessen Horowitz, die als Berater dabei sind. Das zeigt die Ernsthaftigkeit und Professionalität hinter solchen studentischen Initiativen auf.
Ja, genau. Das deutet auch auf eben die eben angetönte Demokratisierung des Venture Investings hin. Traditionell war dieser Bereich eher kleinen Gruppen von Insidern vorbehalten. Solche Student Funds öffnen die Tür für eine breitere Beteiligung und fördern eine Kultur des gegenseitigen Supports unter aufstrebenden Unternehmerinnen und Unternehmen. Es gibt ja auch in Zürich einen solchen Studiefonds, die S2S Ventures. Als dieser S2S Venture Fund ins Leben gerufen wurde, waren wir da investiert in der erstmaligen Ausrichtung. Und man hat ja da schon ein paar sehr interessante Projekte finanzieren können.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Standortförderung Kanton Bern. Ob Firmengründung, Ausbauprojekt oder Ansiedlung, die Standortförderung Kanton Bern unterstützt Unternehmen mit vielfältigen Förderangeboten und einem Netzwerk von vielen Akteuren im Kanton Bern. Dieser Podcast wird präsentiert von Wenger & Feely, ihrer Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger & Feely begleitet GründerInnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger & Feely, ihre Rechtsberatung für Startups.
Kommen wir zum Schwerpunktthema. Heute reden wir über ein Thema, das für viele Schweizer Gründerinnen und Gründer zum echten Risikofaktor wird. Die neuen US-Zölle auf Schweizer Produkte bis zu 31%. Was heißt das für Schweizer Startups und wie sollten Investorinnen und Investoren jetzt reagieren? Hier kurzer Disclaimer. Vor ein paar Minuten wurde bekannt gegeben, dass Donald Trump diese Zölle für 90 Tage für gewisse Länder aussetzt, der China entsprechend höher taxiert. Was das für die Schweiz bedeutet, ist as we speak noch unklar, aber das muss man hier anfügen. Vielleicht gibt es hier einen Aufschub oder je nachdem sogar eine Veränderung. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, für die Fortsetzung der Diskussion, dass Zölle kommen werden. Guy, was sind aus deiner Sicht die direkten Implikationen für Schweizer Startups?
Ja, ganz klar, für Scale-Ups mit Hardware- oder IoT-Komponenten wird das zu einem effektiven Problem. Die Margen sind in diesen Bereichen oft eh schon sehr dünn. Und wenn du plötzlich 20-30% oder mehr Aufpreis in der Lieferkette hast, ist deine Wettbewerbsfähigkeit im US-Markt dann definitiv hin. Und auch für Startups, die rein digital unterwegs sind, die können das indirekt spüren, wenn ihre B2B-Kunden in den USA unter Druck geraten und ja, schlicht und einfach weniger einkaufen, weil sie unsicher sind, wie sich das in Zukunft entwickeln wird.
Ja, und wahrscheinlich trifft es die Schweiz schon hart, weil viele Tech-Startups hier extrem exportorientiert sind. Wer an der ETH gründet, denkt ab Tag 1 international, und die USA sind fast immer Markt Nummer 1 oder 2. Wenn dort Unsicherheit herrscht, wird das sofort spürbar bei Sales Pipelines, bei Kundenakquise und letztlich auch bei den Valuations.
Ja, und ich habe das Gefühl, das ist auch psychologisch ein Bruch. Lange galt es, in die USA zu expandieren, ist effektiv ein No-Brainer. Es wurden ja auch mehrere Programme über die letzten Jahre in der Schweiz entwickelt, die genau diesen Schritt in die USA nochmals erleichtern wollten. Gilt die US-Expansion jetzt effektiv noch als No-Brainer? Was meinst du, Max?
Ja, ich glaube nicht mehr so deutlich wie früher. Es ging alles extrem schnell, wie immer bei Trump. Und in den Boards gibt es bereits echte Diskussionen. Ich habe diese Diskussion in den letzten Tagen noch intensiv geführt. Und die Frage ist wirklich, wollen wir 2025 noch einen US-Markteintritt pushen oder nicht? Oder erstmal Kanada, UK oder Südostasien angehen? Das war vor einem Jahr noch undenkbar, zumindest bei den Startups, die ich gut kenne, die eben über USA nachgedacht haben oder immer noch nachdenken. Der Aufwand, rechtlich, steuerlich, zolltechnisch, wird einfach unkalkulierbar.
Ja, ist vor allem auch extrem frustrierend für Scale-Ups, die gerade an der Market Entry sind oder die sie schon gemacht haben oder bei der Planung weit fortgeschritten sind. Die haben schon viel Geld da rein investiert und jetzt wissen sie mal nicht wirklich, wie weiter und haben eine große Planungsunsicherheit. Natürlich ist das auch aus Investorenperspektive ein wichtiger Punkt. Da hat sich auch einiges verändert. Wenn ich heute sehe, dass ein Startup stark auf den US-Markt schaut und von US-Kunden abhängig ist, dann stelle ich bereits jetzt mehr Fragen. Ich will wissen, wie flexibel ist die Firma, wenn es morgen noch einmal eine weitere Zollrunde gibt oder eine andere regulatorische Hürden für ausländische Startups? Es geht hier nicht um Panik, sondern um Realismus. Als VCs, da nehmen wir kalkulierte Risiken ein und da müssen wir alles, was wir haben, in diese Risikokalkulation einbeziehen. Und Trump ist halt hier jetzt doch definitiv ein Faktor geworden.
Und was raten wir jetzt den Schweizer Startups?
Ja, also erstens würde ich mal sofort prüfen, ob man direkt oder indirekt von den Zöllen betroffen ist. Das ist das Allerwichtigste. Dann zweitens würde ich Szenarien bauen. Wie gehen wir mit den Zöllen um? Welche anderen Märkte könnten wir erschließen oder als Ersatz aufbauen? Und dann drittens frühzeitig mit Kunden, Partnern und Investoren sprechen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Vielleicht sind es lokale Produktionen in den USA, alternative Logistiklösungen oder dann eben den Eintritt in andere Märkte.
Ja, ich würde noch ergänzen, wer ohnehin international skalieren möchte, sollte jetzt seine Roadmap diversifizieren. Es gibt interessante Märkte außerhalb der USA, die offen und wachstumsstark sind. Und wenn man in die USA geht, dann mit ganz klarem Plan, juristisch, steuerlich, Supply Chain technisch, das ist kein Nebenbei-Markt mehr. Wie sieht's auf der Investorenseite aus? Verändert sich dein Blick auf neue Deals?
Ja, auf jeden Fall. Ich schaue viel mehr auf geopolitische Resilienz. Ich will Gründer sehen, die international denken, aber auch realistisch. Die verstanden haben, dass Diversifikation nicht einfach nur ein Finance-Begriff ist, sondern überlebenswichtig werden kann. Flexibles Denken und Mut zu haben, auch schwierige Entscheide rasch zu treffen, das ist heute enorm wichtig für ein Founder-Team und das ist etwas, das ich mir ganz genau anschaue.
Ja, wir fangen an, unsere Portfolios stärker zu vernetzen. Wenn ein Startup in Singapur gute Erfahrungen macht, teilen wir das aktiv mit anderen Founders. Das Know-how, wie man Märkte strukturiert erschließt, wird künftig umso mehr, umso stärker zu einem strategischen Asset. Siehst du auch eine Chance in diesem Umbruch, Guy?
Umbruch, das ist immer gleichzusetzen mit gewissen Chancen, auf jeden Fall. Schweizer Startups, die sind oft eh schon effizient, technisch sind sie exzellent und global ausgerichtet. Schweizer Startups erschließen eh rasch neue Märkte und haben dementsprechend einen Vorteil gegenüber deutschen oder UK-Startups, die wesentlich größere Heimmärkte haben und sich fast nur für die USA als nächster Schritt in Frage kommt. Und wer hier jetzt clever reagiert, der kann Marktanteile sichern, wenn sich andere noch am Sortieren sind. Beifügen möchte ich auch noch, dass in jedem Marktumbruch neue Champions entstehen. Vielleicht kommt der nächste große Swiss Scale-Up nicht mehr aus einem Silicon Valley-getriebenen Modell, sondern aus einer resilienteren, lokal integrierten Strategie.
Ja, zusammenfassend kann man sagen, die aktuelle US-Zölle auf Schweizer Exporte mögen auf den ersten Blick wie ein Rückschlag wirken, eröffnen aber auch eine strategische Chance für das Schweizer Startup-Ökosystem. Kommen wir zur Hörfrage. Heute haben wir eine Hörfrage, die ich persönlich super spannend finde, weil sie uns in jeder Frühphase von Startups begegnet, auch in Gesprächen bei Pitches oder in der Due Diligence. Julia aus St. Gallen fragt, welcher Investorentyp der richtige für sie sei. Sie weiß nicht, an wen sie sich am besten wenden sollen. Vielen Dank, Julia, für diese Frage. Ich würde sagen, der richtige Investor ist nicht nur der oder die mit dem größten Scheck, sondern der, der zur Phase, zur Strategie und vor allem zur Persönlichkeit des Gründerteams passt. Oder wie siehst du das, Guy?
Ja, das sehe ich genauso wie du, Max. Und Julia, du machst das hier genau richtig. Zuerst einmal genau abklären, wer die richtige Investorengruppe für dich ist, bevor du zig Meetings mit VCs, Business Angels oder wem auch immer vereinbarst, die dann gar nicht investieren wollen oder einfach kein Fit sind für dich. Viele unterschätzen, die Auswahl des Investors ist auch eine Auswahl des Mindsets des Unternehmens. Investoren bringen Kapital, aber eben auch Tempo, Ambitionen, Einfluss, beziehungsweise sie nehmen Einfluss. Und wenn du dich früh für beispielsweise ein VC entscheidest und ihn an Bord holst, der will dann ein 10-faches Wachstum in 5 Jahren und der drängt dann auch darauf. Und dein Modell ist zum Beispiel dann eher nachhaltig und organisch wachsend aufgebaut. Und das wird sicherlich nicht passen und früher oder später zu Scherereien mit den Investoren führen.
Ja, der größte Fehler ist in meinen Augen, die Investorensuche wie einen Sales-Pitch zu sehen, statt eben wie eine Partnerschaft. Mhm. Gründer denken oft, ich muss überzeugen, aber sie sollten sich mindestens genauso fragen, passt dieser Investor zu meinem Stil, zu meiner Vision, zu meiner Persönlichkeit? Lass uns das mal nach Phasen durchdeklinieren. In der absoluten Frühphase, du hast vielleicht einen MVP oder ein paar Slides mit der Idee, da ist Family and Friends oft die erste Anlaufstelle. Das funktioniert, weil Vertrauen und Wohlwollen da sind. Aber ich habe auch erlebt, wie belastend das sein kann, wenn es später nicht klappt.
Ja, genau, dann wird es tricky. Da sind eben emotionale Erwartungen mit dabei, auch bei kleinen Summen. Man will ja nicht so dastehen, dass man die Tante oder den Opa übers Ohr gehauen hat oder in 15 Jahren am Weihnachtsfest immer noch hören, wie man ihr Geld verloren hat und es schlicht und einfach falsch verwendet hat in Firmenaufbau. Deshalb empfehle ich in einer FFF-Runde, also Family, Friends and Fools, alles sauber vertraglich zu regeln, eine klare Cap-Table aufzubauen, das heißt auch die Bewertung oder den Modus, wie man diese berechnet, offen zu diskutieren, auch wie das Kapital allenfalls wieder zurückgezahlt wird. Vielleicht ist es ja auch nur ein Loan und nicht ein Investment in die Firma. Hier ist einfach eine offene Kommunikation das A und O. Und wenn möglich, in der FFF-Runde nur so viel aufnehmen, wie wirklich nötig ist, um zur nächsten Validierungsstufe zu kommen. Oft zahlt man sich mit der FFF-Runde eigentlich keine Löhne aus oder einfach gerade mal so viel, dass man knapp überleben kann, Miete und Essen und sonst nicht viel mehr.
Ja, vielleicht ganz kurz noch, was heißt FFF? Das heißt Family, Friends and Fools. Fools, man hört oft, die gibt's nicht, aber die gibt's nicht schon. Das sind eigentlich die, die eigentlich gar nie einen Businessplan sehen wollen, einen Pitch sehen wollen, sondern die vertrauen dir einfach 100% und sagen, du bist genau der Richtige und ich glaube an dich und ich investiere einfach mal Geld. Das sind die Fools. Das sind meistens auch diejenigen, die über genügend Kapital verfügen und dann nicht hinterrücks kommen und das Kapital zurückfordern. Das zweite F steht dann für Friends, also für Freunde, und dort bin ich ein bisschen positiver als bei Family. Friends sind meistens vermögende Personen, die sagen, okay, sie geben das Geld. Hier ist einfach ein Tipp von mir, bitte immer diese Freunde in die Firma einzahlen lassen. Also sie sollen nicht dir ein Darlehen geben, dass du dein einzahlst, sondern dann ist es tatsächlich ein Darlehen, das du zurückführen musst. Das heißt, es gibt einen Darlehensvertrag, dieses Darlehen wird normalerweise verzinst. Gemäß ESTV mit deinem Vorschlag, Guy, im Moment ist, glaube ich, bei 2,25%, den wir dort, oder? Der Zinssatz, den man vorschlägt. Und das heißt, man muss auch Zins da bezahlen und irgendwann mal kommt ein Rückzahlungsdatum, oder? Deshalb empfehle ich niemals, ein Privatdarlehen aufzunehmen, sondern diese Freunde sollen direkt in die Firma investieren und auch Aktionär sein. Jetzt ist es häufig so, die Firma geht Konkurs. Dann kommen die Freunde dann trotzdem und sagen, du, wann gibst du mir das Geld zurück? Dann sagst du, du hast in die Firma investiert, das Geld ist futsch. Worauf dann meistens auch die Freundschaft im Eimer ist. Also dort bin ich sehr skeptisch. Wo ich noch skeptischer bin, ist mit Familie. Guy hat das kurz angetönt. Die bekannte Weihnachtsfeier ist sicherlich ein Thema. Genau. Auch hier kann man sagen, kein Darlehen annehmen, sondern ein Darlehen ist quasi Erbvorbezug, das heißt, deine Geschwister haben das gleiche Geld zugute, und wenn jetzt angenommen dein Vater dir die PK plündert und dir dann die ganze PK ausbezahlt, 500.000 oder so als Beispiel, und dann hat er nach dem Konkurs seines Startups, stirbt er irgendeinmal, hoffentlich nicht in einem Kausalzusammenhang, und dann wird das Erbe aufgeteilt und man merkt dann, es sind eben keine 500.000 mehr vorhanden, dann musst du dann theoretisch deinen Geschwistern Geld zurückbezahlen, weil du ja dieses Geld als Erbvorbezug erhalten hast. Also auch hier bitte die Familie immer in die Firma als normale Investoren behandeln und einzahlen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, auch hier kann man es eben technisch sehen, wie jetzt ausgeführt, aber eben auch die persönliche Seite ist wichtig. Wenn man einfach das Geld dann versiebt von einem nahestehenden Bekannten beziehungsweise eben von Familie, ist das immer sehr schlecht. Deshalb, Fools okay, Friends maybe, Family don't. Das ist so zusammenfassend meine Empfehlung. Man kann auch sagen, Business... Sorry, ja, go ahead.
Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Familienkapital würde ich nicht aufnehmen. Friends, je nachdem, wie langfristig man unbedingt Friends bleiben will. Und Fools, ja, das sind halt die Fools.
Genau. Sehr gut. Dann gibt es noch die Business Angels. Business Angels sind eigentlich Privatpersonen, die zu Geld gekommen sind. Erbe kann sein, oder die haben als Manager gut verdient, oder sie sind selber Unternehmer gewesen und haben die Firma verkauft. Die bringen natürlich Know-how mit rein, Netzwerk. Die besten Angels sind die, die dir Produktfeedback geben, dir bei den ersten Kunden helfen, also Türen öffnen, und bei denen du dich in schwierigen Momenten melden kannst. Es sind eben nicht einfach stille Teilhaber. Allerdings muss man auch sagen, dass es viele Typen von Angels gibt, von stillen Privatinvestoren bis zu ehemaligen Gründern, wie schon erwähnt, die eben tief mitdenken und sich einbringen.
Ja, und hier vielleicht noch einen kleinen Rat, den ich immer allen Gründern mit auf den Weg gebe. Sprecht mit anderen Portfoliofirmen oder den Gründern davon, wo ein potenzieller Angel oder generell ein potenzieller Investor investiert hat, und fragt dort, wie aktiv sind sie wirklich, wie verhalten sie sich in schwierigen Situationen, wie groß ist ihr Netzwerk und leveragen sie das wirklich? Denn das steht effektiv selten in einem Reverse-Pitch von einem Investor: Hey, ich bin gut in dem Detail und kann dich hier wesentlich unterstützen in der Produktentwicklung. Und ja, effektiv liefern dann viele Angels auch nicht das, was anfänglich der Gründer sich erwartet hat davon. Das ist dann natürlich auch schade. Und das Thema Angels ist mir natürlich extrem gut bekannt als Mitgründer von Are Ventures, dem Berner Business Angel Group, muss ich hier natürlich auch noch sagen. Man sieht bei Angels heute ganz klar, sie sind viel vorsichtiger als früher bei Investments. Sie wollen heute oft erste Traction sehen. Sie investieren oft nicht mehr in den MVP wie vor 2-3 Jahren. Eine gewisse Validierung der Geschäftsidee und des Business Models ist heute schon fast Zwang. Und ja, das Kapital sitzt halt nicht mehr gleich locker wie vor ein paar Jahren. Das heißt, ein bisschen länger bootstrappen ist durchaus nötig.
Ja, dann kommt der Moment, wo man eine Seed- oder Series A-Runde plant. Hier kommen dann die institutionellen Investoren ins Spiel, also klassische VCs. Die haben Strukturen, Methodologien, Prozesse, aber eben auch Erwartungen.
Ja, und Erwartungen, das heißt nicht einfach eine 20% Rendite. Sie wollen Multiples auf jedem Investment sehen oder zumindest berechnen können. Das sind 10x, also das Kapital 10-mal zurückerhalten oder sogar 100x in der ganz frühen Phase, damit sie das Portfolio bezahlen können, all die anderen Ausfälle, die passieren. Und ein 10x oder ein 100x in wenigen Jahren, das bedeutet brutales Wachstum, also skalieren, schnelle Entscheidungen treffen, rasch international denken. Und wer VC-Gelder nimmt, der sollte sich ganz klar sein, das ist nicht einfach Wachstumskapital, das muss eine Beschleunigung sein, denn es hat auch oft ein Zeitlimit mit dabei. Ein VC-Fonds, der läuft 10 Jahre im Normalfall. Und das heißt, dann muss das Kapital zurückbezahlt sein. Und Fonds investieren 5 Jahre. Und wenn das Investment im Jahr 5 getätigt wird, dann habt ihr 5 Jahre Zeit, dem VC-Fonds ein 10x-Exit zu bringen. Und das ist nicht eine einfache Sache. Und dementsprechend heißt es skalieren, 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 sobald ein VC investiert hat.
Ich sehe das sehr oft in Portfolio-Startups, die mit dem VC-Rhythmus nicht klarkommen. Sie verlieren dann Fokus. Deshalb der richtige Zeitpunkt für VC ist dann, wenn dein Geschäftsmodell wirklich skalierbar ist und du auch das Mindset, ganz wichtig, und die Organisation hast, um dieses Tempo zu halten.
Ja, und ganz wichtig, in der Schweiz gibt es ja auch Alternativen. Wir haben Family Offices, die unternehmerisch denken und in Startups investieren. Die haben oft weniger Zeitdruck. Oder eben Corporate VCs, die investieren strategisch. Da ist die Kapitalrendite auch nicht gleich groß geschrieben wie bei VCs. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt staatliche Programme wie InnoSwiss oder die Förderinstrumente in den Kantonen. Die werden oft unterschätzt, aber sind extrem hilfreich in der Validierungsphase. All in all, Kapital für Early-Stage-Startups in der Schweiz, das ist da und man findet das auch. das große Aber. Man muss sich zuerst bewusst machen, wer ist der richtige Kapitalgeber und wie wird sich das Unternehmen durch dessen Kapital verändern. Deshalb, Investorenselektion ist ein strategischer Prozess und kein Sprint, den man einfach mal in einem Wochenende durchtaktet.
Also vielleicht abschließend, wenn ihr euch fragt, welcher Investor passt zu mir, fragt euch zuerst, was brauche ich wirklich? Ist es Geld, ist es Guidance oder Türen, die geöffnet werden sollen? Dann schaut auf euren Markt, euer Tempo, eure Kultur und vor allem redet mit anderen Gründerinnen und Gründern, bevor ihr unterschreibt.
Und bleibt wählerisch. Die besten Gründer sehen Investoren nicht als Geldquelle oder nicht nur als Geldquelle, sondern als langfristige Partner. Ich sage immer, einen Investor an Bord zu haben, ist ja ein bisschen wie heiraten. Man ist dann gebunden, bis der Konkurs oder der Exit einem scheidet. Und eine Scheidung effektiv zwischen Ehepartnern ist oft einfacher, als einen Investor aus der Cap Table zu hauen. Da sind viel mehr Parteien involviert, die Eigeninteresse haben und mitsprechen.
Genau. Es ist wie bei Co-Foundern, wenn es nicht passt, bringt es niemandem was. Julia, vielen Dank für die Frage. Kommen wir zur Transaktion der Woche. Heute schauen wir uns das Zürcher Deep-Tech-Startup Fruitful AI an, das kürzlich seine Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Die Finanzierungsrunde wurde bereits im Februar kommuniziert, aber Fruitful passt perfekt zu den Themen, mit denen wir uns immer wieder beschäftigen. Deshalb haben wir uns entschieden, sie heute in das Programm zu nehmen. Fruitful hat eine industrielle Computervision von künstlicher Intelligenz programmiert, die der Industrie echten Mehrwert schaffen kann.
Ja, genau, das ist so. Aber du magst dich sicher auch noch gut daran erinnern, Max, im 2021 haben wir das Startup bereits einmal angeschaut. Damals hat das Team um Patrick Albrecht einen Use Case in der Landwirtschaft, also ein AgTech, verfolgt. Sie wollten mit Sensoren, Bilderkennung und deren Analyse den Pflanzenzustand berechnen, um die Erntezeit zu optimieren. Wir waren damals vom Team überzeugt, aber nicht wirklich über den Use Case, den sie verfolgten. Der Pivot zeigt nun, dass sich ein starkes Team mit ausbalancierten Fähigkeiten nicht einfach so ins Boxhorn jagen lässt und nicht aufgibt, bis sie eben den richtigen Use Case für ihre Tech finden.
Das ist so. In der frühen Phase, also wir sprechen hier von Pre-Revenue oder generell Pre-Product-Market-Fit, dort ist das Team das Wichtigste. Und das Team von Fruitful hat Ende 2023 die Reißleine gezogen oder eben besser gesagt den Kompass neu ausgerichtet. Sie wussten, dass ihre KI besonders gut bei der hochpräzisen Analyse von Bilddaten funktioniert, aber dass es schwer war, Kunden in der Landwirtschaft zu gewinnen. In der Tech Market Fit Analysis haben sie dann elaboriert, dass es für sie in der Fertigungsindustrie eine viel größere Nachfrage gibt.
Ja, also hat sich Fruitful AI mit ihrem Pivot auf die automatisierte Qualitätskontrolle fokussiert. Mit ihrer State-of-the-Art Computer Vision sollen viele Qualitätskontrollen, die heute manuell bzw. von Menschenauge ablaufen, ersetzt werden. Somit soll nicht nur Geld gespart werden, sondern auch die Qualität der Qualitätskontrolle erhöht werden, denn die Suche nach Fehler, die findet oft unter Zeitdruck statt und mit bloßem Auge geschehen da halt ja, mehr Fehler als mit einer KI, die den Prozess standardisiert hat und ja, das einfach berechnen kann.
Ja, ihre Produkte heißen Neo Edge und Neo Cloud. Neo Edge ist quasi das Gehirn direkt an der Produktionslinie. Es läuft in Echtzeit und erkennt kleinste Fehler, zum Beispiel Mikrorisse, Kratzer, Verformungen oder Oberflächenabweichungen, wie ich hier lesen kann. Auch bei schwierigen Materialien wie Metallen und transparentem Glas, also dort, wo klassische Machine Vision Systeme oft an ihre Grenzen stoßen. Die NeoCloud ergänzt das Ganze mit der strategischen Langfristperspektive. Da geht es um Datenkennzeichnung, Modelltraining, Prozess-Setup und vor allem um die Trendanalyse.
Ja, in der Form Predictive Maintenance. Wo häufen sich die Fehler? Wie kann man Produktionsprozesse optimieren? Etc. etc. Das finde ich durchaus spannend. Die KI-Modelle, die passt Fruitful stets an ihre jeweiligen Kundenbedürfnisse an, damit die Algorithmen jeweils direkt anhand der echten Produktionsdaten des jeweiligen Werks arbeiten können. Und dadurch sagen sie, dass ein echter Wettbewerbsvorteil für ihre Kunden entstehen kann.
Aber das hindert auch etwas die Skalierung von Fruitful, kann man kritisch bemerken, da es nicht einfach ein implementierbares Produkt ist, sondern eine Servicekomponente bei jedem Kunden drin hat. Dafür ist Fruitful dann auch schwerer ersetzbar, sobald es integriert ist, und wahrscheinlich genau das haben die Investorinnen und Investoren erkannt. Kommen wir doch gleich zur Finanzierungsrunde. Guy, was wissen wir darüber?
Ja, wie immer schaue ich hier auf unsere modellierte Cap-Table, die wir im Vorfeld zum Podcast aufgebaut haben. Die im Februar kommunizierte Finanzierungsrunde von Fruitful ist die erste Runde der im 2021 gegründeten Firma. In der aktuellen Runde wurden in zwei Schritten 1,25 Millionen Schweizer Franken in die Firma investiert. Die erste Tranche von 500.000 wurde via Wandeldarlehen investiert und die größere Tranche 750.000, die wurde direkt in Aktienkapital eingelegt während der Kapitalerhöhung. Die Bewertung wurde dabei bei 5 Millionen Post-Money angesetzt. Wenn ich mir das so anschaue und gegenüberstelle mit anderen Transaktionen in diesem Bereich, finde ich die Bewertung von Fruitful jetzt doch mal wieder auf einem angemessenen Level und nicht gerade mal 10, 15 Millionen für eine solche Pre-Seed-Runde. Was wissen wir über die Investoren, Max?
In der ersten Tranche, die via Wandeldarlehen investiert wurde, war die Hatteland-Gruppe aus Norwegen im Lead und es haben einige kleinere Business Angels mitgemacht. Im zweiten Teil der Runde hat die MFL-Gruppe aus Italien den Lead übernommen. Das heißt, Fruitful AI hat hier zwei Strategen sehr früh mit an Bord geholt. MFL ist ein globaler Hersteller von Maschinen für die Metall- und Kabelverarbeitung und damit selbst potenzieller Anwender der Technologie.
Ja, und die MFL-Gruppe, für die ist es anscheinend ein durchaus wichtiges Investment, denn sie haben auch einen VR-Sitz eingenommen in der Firma. Hatteland ist auch als Investor für langfristige Industriebeteiligungen mit Fokus auf Automatisierung und Digitalisierung bekannt. Also hat hier Fruitful zwei strategische Partner, die als CVCs nicht nur Geld mitbringen, sondern auch tiefes Marktverständnis und hoffentlich Zugang zu Kunden. Und nicht ganz unwichtig, Glaubwürdigkeit in der Industrie.
Genau das Thema, was wir in unserem letzten Podcast in der Folge 43 als Schwerpunktthema behandelt haben. Für einen Case wie Fruitful finde ich es durchaus einen guten Weg, früh mit strategischen Investoren zusammenzuarbeiten, gerade da sie mit ihnen die Produkte weiterentwickeln können und diese dann auch finanziert erhalten. Wichtig ist es auch, dass sie den Strategen in dieser Phase noch nicht zu weitreichende Investorenrechte geben. Wahrscheinlich gegeben haben, muss man sagen. Beispielsweise Vetorechte, Sperrminoritäten, Einsichten in Projekte, die heikel sind, oder eben auch Kaufsvorrechte.
Ja, und das neue Kapital will Fruitful für die Skalierung ihrer Neo-Edge und Neo-Cloud verwenden, um den Markt, der heute mehrheitlich in der Schweiz und Italien ist, nach ganz Europa zu erweitern. Auch in der Produktentwicklung wollen sie einen Schritt in Richtung Produktisierung machen, das heißt die Skalierbarkeit erhöhen und den Go-to-Market beschleunigen. Hier hoffen sie ebenfalls gerade auch darauf, dass die strategischen Partnerschaften, also ihre Investoren, die Türen zu neuen Kunden öffnen können und Vertrauen ausstrahlen.
Ja, ich finde toll, was das Team nach dem Pivot zustande gebracht hat und ich werde das Startup sicher weiterverfolgen. Die Series A oder eine Late Seed kommt sicher schneller auf uns zu als langsamer, wenn man den Worten von CEO Patrick Albrecht Glauben schenkt. Sie haben nämlich Ihren Umsatz von 2024 in den ersten Wochen von 2025 bereits mehr als verdoppelt. So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert doch unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.